Kepler-Salons. Ich bin angenehm überrascht, dass so viele hergefunden haben, trotz doch starken Sportkontrast. Ich hoffe, es wird sich dann lohnen für Sie. Es wird sich bestimmt lohnen für Sie. Wir werden uns heute dem Scheitern, also kurz gesagt dem Scheitern und der Zukunft der Menschheit widmen. Zu Gast ist Professor Klaus Eurich aus Dortmund. Ich werde ihn dann gleich näher vorstellen. Vorher sei Ihnen noch gesagt, es gibt Kaffee und Butterbrot. Der Kaffee ist eine Einladung des Vereins der Freunde des Kepler-Salons. Butter und Brot kommen aus dem Müllviertel und sind bio, das sollte man dazu sagen. Für die anschließende Diskussion gilt wie immer, bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon haben. Es wird Ihnen gebracht. Es wird wieder ein Mitschnitt gemacht, der später auf unserer Website nachzuhören ist. Das wird sonst nicht aufgezeichnet. Die heutige Veranstaltung ist eine Kooperation anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Friedensstadt Linz, eine Kooperation von Linz Kultur, Friedensinitiative der Stadt Linz, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Musikschule und Kepler-Salon. Mein Name ist Dominika Mendel, ich bin Hobbyphilosophin und Gründerin der Linzer Lesebühne. Ich glaube, mir braucht man zu mir nichts sagen. Vielleicht ganz kurz zum Thema, Sie werden es der Einladung schon entnommen haben. Wir sind individuell, aber auch als Gattung immer wieder mit dem Scheitern des Projekts Menschheit konfrontiert, sondern alleine als literarisches Topos, was wäre Hollywood ohne Apokalypsenfilme. Primär, aber auch als äußerst reales und bedrohliches Szenario, man braucht, glaube ich, nur das Wort Fukushima in den Raum stellen, jeder weiß, was ich meine. Aus dem Einladungstext, alle Krisen wurzeln in einer egozentrischen Weltwahrnehmung und einer ebensolchen Haltung gegenüber allem und jedem, mit dem wir uns nicht identifizieren können. Eine eigentlich spätpubertäre Einstellung. Abschlussfrage zur Einleitung, kann man den Schritt vom kleinen Ich zum großen Selbst schaffen? Dazu haben wir heute zu Gast, wie bereits erwähnt, Professor Klaus Eurich. Er ist Hochschullehrer am Institut für Journalistik an der Technischen Universität Dortmund. Seine Schwerpunkte sind Kommunikations- und Kulturtheorien sowie Friedensjournalismus. Darüber hinaus sind Sie Kontemplations- und Meditationslehrer. Und Sie plädieren, soweit ich das Ihrer Homepage richtig entnommen habe, für Sichtweisen, die über ego- und anthropozentrische Sichtweisen hinausgehen, hin zum Universum als holistischen Gesamtzusammenhang, in dem der Mensch ein bewusster Teil der Schöpfung ist. Das ist jetzt sehr grob zusammengefasst. Ich bitte Sie, dieser Thematik mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
Ja. Dankeschön. Ich stelle mich mal, dann kann ich besser und freier sprechen. Also das Thema, hat der Mensch eine Zukunft? Die Frage lässt sich natürlich wissenschaftlich nicht beantworten. Und ich glaube, es ist eine Frage, die auch zunächst zusammenhängt, weniger mit dem, was kommen wird, als mit dem, was war. Also wir können uns der Frage des Zukünftigen, was unsere Gattung betrifft, meine ich immer nur in angemessener Weise zuwenden, wenn wir zunächst die Frage stellen, wo kommen wir eigentlich her? Wer sind wir eigentlich? Und was können wir aus dem ableiten, gegebenenfalls für unsere Zukunft? Von daher würde ich ganz gerne erstmal einen Blick in unsere Vergangenheit richten, beziehungsweise einen Blick in die Frage, welche Stationen wir durchlaufen haben im Prozess der Evolution. Es gibt da ganz gute Klassifizierung, gute Orientierung. Eine, die etwa vorgenommen worden ist, hat der große Schweizer Kulturanthropologe Jean Gebser eingeführt in seinem Werk Ursprung und Gegenwart. Das ist später aufgegriffen worden von dem Jesuiten und ersten christlichen Zen-Meister Hugo Enomia LaSalle. Und auch Ken Wilber, der amerikanische Philosoph, arbeitet genau mit diesen Modellen. Danach haben wir zunächst ein archaisches Zeitalter durchlaufen. Archaisch, das meint, der Mensch ist noch nicht wirklich Mensch. Der Mensch hat noch kein Ich-Bewusstsein, er hat noch keine eigenständige Identität, er ist gleichsam eins mit allem, was ihn umgibt. Er hat noch keine Vorstellung von Zeit und Raum. Danach folgt das magische Zeitalter. Jetzt entsteht langsam Ich-Bewusstsein. Ein Ich-Bewusstsein, das sich abgrenzt von allem anderen. Der Mensch erkennt, es gibt etwas außerhalb von ihm. Aber es ist ähnlich wie er selber, etwas, was mit Kraft ausgestattet ist, mit Macht ausgestattet ist, mit Magie und auch unabhängig davon, ob es sich dabei um bewegtes, beseeltes oder auch unbewegtes Leben handelt. Ein Baum ist dann nicht nur ein Baum, eine Quelle nicht nur eine Quelle. Alles hat seine eigene Bedeutung, seine eigene Kraft, seine eigene Macht. Es folgt dann der Übergang in das Mythische. Im mythischen Zeitalter entstehen zunächst einmal die Koordinaten von Zeit und Raum. Es entsteht Zyklizität, dass alles einen Anfang hat und ein Ende und die Dinge sich wiederholen. Die Menschen leiten das aus der Natur ab. Mythisch aber meint vor allen Dingen, jetzt beginnt der Mensch langsam zu verstehen, dass er sich nicht aus sich selbst allein heraus begründen kann. Da muss irgendetwas anderes sein. Etwas Größeres, das ihn zieht, wonach er sich streckt. Und es entsteht, ich nenne es einfach mal so, die Arbeitshypothese Gott. Der Mensch konstruiert das Göttliche zunächst, aber ganz nach seinem Bilde. Er entwirft die Götterhimmel. Die Götter sind den Menschen ähnlich, zwar mit Allmacht und Unsterblichkeit ausgestattet, aber sonst in Gestalt und Figur ihnen gleich. Und wir gehen weiter und kommen in das mentale und das rationale Zeitalter. Mit Spuren bereits in der griechischen Antike, erste große hohe Phase in der sogenannten Scholastik, wo die Philosophie langsam beginnt, sich von der Theologie zu emanzipieren, und dann in ihrem Höhepunkt der Aufklärung und der Zeit der Moderne. Rationales Zeitalter meint, der Mensch zerschlägt die Mythen als Erklärungen nach dem Woher und dem Wohin. Er eliminiert das Göttliche aus dem Erkenntnisprozess und setzt sich selber an diese Stelle. Der Mensch macht sich zum Herrn der Welt. Der Mensch gestaltet und verantwortet in der Folge eigentlich alles. Und er sieht in der Kraft seines Bewusstseins auch keine Grenzen mehr. Aber auch in dieser Phase bleiben wir nicht stehen. Es folgt das, was wir das integrale Zeitalter nennen. Im integralen Zeitalter verschwinden die Schärfen. Im integralen Zeitalter verschwinden die Abgrenzungen. Dass der Mensch sich nur verstehen kann, wenn er sich selbst absolut setzt. Im integralen Zeitalter beginnen wir langsam zu verstehen, dass wir uns nicht denken können ohne das Ganze. Wir sind das Ganze. Integralität meint zweierlei. Erstens, alle Zeitalter, die wir bis dahin durchlaufen haben, sind nicht verschwunden. Sie leben weiter. Sie leben weiter als Spuren und als Teile in uns, die auch immer wieder aktuell werden können, immer wieder hervorbrechen können. Magische Kräfte, Archaisches, Mythisches. Integralität meint aber noch etwas anderes. Der Mensch beginnt sich jetzt zu sehen, wie man im Buddhismus sagt, durch das Wort Interbeing, verbunden mit allem Sein, untrennbar verbunden mit allem Sein. Ich finde es spannend, dass wir diese Phasen, wie Gebser, Wilber und andere sie entwickelt haben, dass wir die nun einmal zurückspiegeln auf uns als Personen. Denn da sehen wir Ähnliches. Jeder von uns hat diese Phasen durchlaufen und durchläuft sie, auch wenn die meisten in der mythischen ihr Leben lang stecken bleiben. Da ist zunächst das Archaische, die pränatale Phase, die vorgeburtliche Phase, die ersten Lebensmonate. Der Mensch hat noch kein Ich-Bewusstsein. Ganz eins mit der Mutter. Das Magische, die ersten Lebensjahre. Alles, was das Kind umgibt, hat für das Kind eine ganz eigenständige Bedeutung. Dann das Mythische, die Kindheitsreligion, die Vorstellungen von Gott als einem großen, alten, weisen Mann mit langem Bart etc., ganz anthropozentrisch gedacht. Und dann die Zeit der Pubertät, die Zeit des Siegeszugs des Geistes, aber auf der Basis der Abgrenzung. Pubertät ist ja immer nur dann gut, wenn sie so stattfindet, dass ich zu meinem Eigensein komme, indem ich anders bin als alle, vor allen Dingen anders als alle Autoritäten. Diese Phase ist unverzichtbar zu durchlaufen, sonst kommen wir nie zu einer starken Persönlichkeit in jeder Hinsicht. Wenn wir jetzt diese Übertragung auf uns selbst wieder zurückspiegeln, auf die Menschheit an sich, dann kann man sagen, wir leben als Gattung in so etwas wie der spätpubertären Phase. Die Menschheit ist noch jung, die Menschheit ist noch wild, sie lebt alle Kräfte und Energien nach allen Richtungen aus und kann sagen, durchaus möglicher Suizid inbegriffen. Vor allen Dingen aber kennzeichnet uns, was für diese Phase typisch ist, nämlich der Geist der Abgrenzung. Grenzen bestimmen unsere Koordinaten. Grenzen zeigen mir, wer ich bin oder zu sein glaube. Ich und das andere. Wir brauchen natürlich diese Grenzen. Wir brauchen diese Grenzen, um überhaupt zielgerichtete Navigation im Alltag vornehmen zu können. Wir brauchen diese Grenzen, um uns orientieren zu können. Und deswegen ist auch das Ich-Bewusstsein, das darauf bezogene Selbstbewusstsein, zunächst etwas ganz Fundamentales. Und seit es Philosophie gibt, die Kernfrage. Selbsterkenntnis ist der Ausgangspunkt von allem. Selbsterkenntnis, hat Sokrates gesagt, ist auch die Basis eines jeden tugendhaften Handelns. Aber was ist das, dieses Ich? Und was ist das, dieses Selbst? Die Wissenschaft gibt darauf völlig unterschiedliche Antworten. Je nachdem, von welcher Seite Sie schauen. Nehmen wir etwa das kartesianische Denken. René Descartes, der große Philosoph, einer der ganz Großen in der Geschichte, in jeder Hinsicht, auch in der Destruktion, die er angerichtet hat. René Descartes unterschied in die denkende Substanz, res cogitans, und die res extensa, die sich ausdehnende Substanz. Damit meinte er alles Leibliche, auch unsere eigene Leiblichkeit. Die Tiere, die Pflanzen, die Erde, die Welt. Und er sagte, werden tun wir nur durch den Geist. Cogito, ergo, sum. Ich denke, also bin ich. Der Mensch reduziert auf seine geistigen Kapazitäten. Wir kennen die Folgen, was Körperverachtung, Leibverachtung und Ähnliches betrifft. Das sieht die Evolutionsbiologie beispielsweise anders. In der Evolutionsbiologie ist der Mensch eine hochkomplexe Mischung aus naturhaften Anteilen und kulturhaften Anteilen. Und diese hochkomplexe Mischung aus Natur und aus Kultur macht aus jedem von uns etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Die Neurobiologie geht wieder völlig anders mit der Frage um. In der Neurobiologie gibt es kein Ich, sondern das Ich ist nach neurobiologischer Einschätzung eine Selbsttäuschung des Gehirns. Eine Selbsttäuschung des Gehirns, damit wir überhaupt handlungsfähig bleiben können. Das Gehirn spiegelt uns vor, wir wären eigenständige, autonome Einheiten. Wir hätten einen freien Willen. Haben wir natürlich nicht, sagen die Neurobiologen. Kulturwissenschaftler wiederum sehen das völlig anders. In den Kulturwissenschaften ist der Mensch etwas, das entsteht durch Kulturarbeit. Durch die Rollen, die wir haben, die unterschiedlichen Funktionen in der Gesellschaft. Vor allen Dingen aber der Mensch ist ein sehr disparates Wesen. Er ist sehr, sehr unterschiedlich in sich selbst, oft mehrfach in sich gespalten. Ja, die Rolle, die ich als jemand habe, der in einem Beruf steht, die Rolle, die ich habe als Mutter in einer Familie, die Rolle, die ich habe im Freundeskreis, die Rolle, die ich habe in anderen Kontexten, jeweils unterschiedliche Formen von Persönlichkeiten, die ich da einbringe. Und oft auch nicht miteinander vereinbar. Mir ist nun wichtig, unter dem Gedanken der Integralität, dass wir auch diese vier, und es gäbe noch mehr, die man erwähnen könnte, aber dass auch diese vier verschiedenen Blickweisen auf uns nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern dass wir auch hier lernen, sie gehören zusammen. Der Mensch setzt sich zusammen natürlich aus Substanzen des Biologischen, des Chemischen. Er setzt sich zusammen aus naturhaften Elementen. Er ist ein Kulturwesen, natürlich. Er ist ein hochkomplexes Geschehen in einer hochkomplexen Umwelt, deren Teil er ist und die er als Ganzes auch verkörpert. Die Modernität nun, die moderne Zivilisation hat uns in eine ganz besondere Problemlage hineingeführt. Denn die vielfältigen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, die ökonomischen, die ökologischen, die politischen, die gesellschaftlichen, die sozialen Krisen, die wir überall auf der Welt feststellen, sie zwingen den Menschen einerseits, dass wir uns bewahren, schützen, uns auch zurücknehmen und dass wir gleichzeitig aber auch gezwungen sind, uns immer wieder neu zu entwerfen, um überhaupt noch anschlussfähig zu bleiben in einer so dynamisch dahinreisenden Welt. Erschwerend kommt in diesem Kontext dazu, dass wir mit dem Verlust an alten Sicherheiten konfrontiert sind. Feste familiäre Bedingungen, stabile Arbeitsplätze, gesunde Umwelt, sichere staatliche Grenzen etc. Alles, was sich in einem Prozess mehr oder weniger der kontinuierlichen Erosion befindet. Und viele Menschen antworten darauf mit Regression, mit Rückentwicklung, mit Reinfantilisierung könnte man sagen, oder aber auch nicht selten mit dogmatischen Antworten, mit fundamentalistischen Antworten. Da ist dann das andere das Gefährliche, da ist dann das andere das Fremde, immer das, was uns bedroht. Und wir sehen genau in dieser Zeit eine Renaissance auch dieses Denkens, eine Renaissance auch dieser Bewegung. Man könnte also sagen, wir befinden uns in einer Zeit, vielleicht von Herausforderungen, die es in der Geschichte unserer Gattung noch nicht gab. Vor allen Dingen aber sind wir gezwungen, uns neu zu positionieren, uns immer wieder neu zu entwerfen. Wir können nicht bleiben, wie wir sind, in dieser scheinbaren Sicherheit, wir wären autonome Wesen. Der Mensch, der glaubt, er hätte ein Ich und eine ich-bezogene Persönlichkeit und an der sei alles zu messen, hat als Einzelperson, aber auch als Gattung, glaube ich, nicht erkannt, dass er so keine Chance mehr hat im Prozess des Weitergehens der Evolution. Es heißt also, einen Großteil dessen aufzugeben, was wir in der Wissenschaft Anthropozentrismus nennen. Alles nur vom Menschen her zu betrachten. Und das auf allen Ebenen. Von mir als Person her, aber auch von mir als Gattungswesen her bezogen auf anderes Leben. Das ist eine Riesenherausforderung. Denn der Anthropozentrismus hat uns so stark gemacht, wie wir sind. Die Art, anthropozentrisch zu leben und zu sein und zu denken, hat uns dorthin geführt, wo wir sind. Auch mit den ganz herausragenden Leistungen unserer Gattung. Wenn man nur denken mag an diese herausragenden auch Ingenieurleistungen, die hervorgebracht worden sind, die es uns heute etwa ermöglichen, dass wir unser Universum von außen betrachten können. Ein unglaublicher intellektueller Sprung. Wir betrachten uns von außen gleichsam selbst. Das hat in der Evolution eine Bewegung verursacht, wie kaum eine zweite. Wir können natürlich, auch das ist wichtig, nicht jede Form von Anthropozentrismus hinter uns lassen. Wir können nicht jede Form von Ichhaftigkeit aufgeben. Denn wir brauchen das auch, um mit Selbstbewusstsein zu sein und zu leben und zu agieren. Aber wir müssen uns neu positionieren. Wir müssen uns neu positionieren in dem Bewusstsein der Verantwortung auch für das Ganze, das daraus resultiert, dass ich Teil des Ganzen bin. Also, in der Folge, Selbstreflexion muss sich ändern. Das, was wir sind und zu sein glauben in unserem Bewusstsein, muss sich ändern. Selbstreflexion heute, also nicht mehr als narzisstische Selbstbespiegelung, sondern Selbstreflexion heute, die mich erkennen lässt als untrennbarer Teil des Ganzen. Albert Schweitzer hat das in seiner Ethik hervorragend formuliert. In seiner Ethik, die ja auch zu Recht den Namen Lebensethik trägt. Es ist die erste umfassende empathische Ethik, kann man sagen, im Abendland, die alles Leben mit einbezieht und sich nicht nur auf den Menschen reduziert. Man kann seine ganze Ethik in dem Satz zusammenfassen von ihm selber: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Leben also will leben. Ich erkenne diesen Willen zu leben in mir. Und wenn ich ihn in mir erkenne, kann ich ja, muss ich ihn auf alles Leben übertragen. Ich erkenne meine Würde. In dem Moment, wo ich sie bei mir erkenne und respektiere, muss ich sie jedem Leben zugestehen. ohne Ausnahme. Albert Schweitzer hat das an anderer Stelle noch einmal sehr schön formuliert. Ich zitiere ihn mal. Und du vertiefst dich in das Leben, schaust mit sehenden Augen in das gewaltige, belebte Chaos des Seins. Und dann ergreift es dich wie einen Strudel. In allem erkennst du dich wieder. Alles, was dir begegnet, das bist du. Alles, was dir begegnet, das bist du. Mich erinnert das an einige Passagen im apokryphen Thomas-Evangelium. Der immer zweifelnde Thomas, der Jesus fragt, wer er denn eigentlich sei. Und einmal antwortet Jesus darauf, ganz kurz und knapp, ich bin du. Und an anderer Stelle, das könnte fast eine buddhistische Aussage sein, zerschlage dieses Holz und du wirst mich erkennen. Heb diesen Stein auf und du wirst mich sehen. Also Aufhebung der Grenzen. Zu sehen, ich bin in allem, ich lebe in allem und du bist in allem, du lebst in allem. Du bist nicht vorstellbar ohne das Ganze. Vor einem allerdings möchte ich an dieser Stelle warnen. Eins sein und diese Empfindung der umfassenden Verbundenheit meint nicht gleich sein. Es gibt ja spirituelle Schulen, die genau dieses versuchen zu symbolisieren. Das halte ich für eine gravierende Fehlentwicklung. Evolution lebt von der Unterschiedlichkeit. Evolution lebt von der Differenz. Evolution lebt vom Anderssein. Es geht um den tiefen Respekt vor dem Anderssein als Teil des Ganzen. Und zu sehen, das Ganze erhält seine Schönheit erst durch Vielfalt. Und ich bin Teil dieser Vielfalt und gestehe sie allem zu. Es ist also die Erkenntnis, es ist das Bewusstsein, es ist die Selbstreflexion, die uns in das hineinführt, was uns zukunftsfähig macht. Und das ist nicht nur in der Wissenschaft so, das ist nicht nur in der Philosophie so. Ich erinnere daran, dass es auch die Erkenntnis ist, die der Ursprung des Religiösen ist und des Spirituellen. Nehmen Sie etwa mal als Beispiel den Hinduismus. Im Hinduismus, Sie kennen vielleicht die Darstellung der Gottheit Shiva. Shiva, der Schöpfergott und gleichzeitig der Vernichter von allem. Weil nur dort, wo alles wieder vernichtet wird, auch Neues entstehen kann. Shiva als eine tanzende Gottheit. Eine tanzende Gottheit, Sie haben vielleicht in Asienläden diese Gestalten schon einmal gesehen, eine Gottheit mit mehreren Beinen und mit vier Armen. Und er hat ein Bein zum Tanz erhoben, hat die Arme ausgebreitet, um ihn ein Feuerkranz. Der Feuerkranz steht für die permanente Vernichtung des Erschaffenen. Der erhobene Arm, der eine Trommel schlägt, steht für den Klang der Schöpfung. Alles entsteht immer wieder neu. Wie gesagt, ein Bein ist zum Tanz erhoben und mit dem anderen Bein zertritt er einen Narren. Weil das Nichterkennen, der Narr steht für das Nichterkennen, die Wurzel allen Übens ist. Die Tochterreligion des Hinduismus, der Buddhismus, greift das auf. Und in seiner Predigt zu Benares sagt Buddha zu den Mönchen, das Leben ist Leiden. Aber es gibt nur zwei Ursachen des Leidens. Es ist das Nichterkennen und es ist das Anhaften. Und im Christentum ist das im Prinzip nicht anders. Wir haben hier, wenn Sie etwa in das Matthäusevangelium gehen, 12,31 den Satz, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden. Nur die Lästerung wider den Geist kann ihm nicht vergeben werden. Das Geistige, ganz hochgestellt, Thomas von Aquin, der große Kirchenlehrer, greift dies später auf. In seinen Kardinaltugenden, die er von Aristoteles übernommen hat. Aber im Gegensatz zu Aristoteles dreht er die Kardinaltugenden an den ersten beiden Positionen um. Bei Aristoteles noch hatten wir Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Maß als die vier Tugenden. Thomas setzt die Klugheit nach oben. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Die Klugheit, das Erkennen, ist die Basis eines jeden ethischen Lebens. Erkennen also im zentralen Bereich. Aber dieses Werden des Menschen, nun kann man sagen, hat es schwer. Hat es schwer, weil wir in zu viele unterschiedliche Rollen verstrickt sind. Ich sprach das anfangs bereits an. Hat es schwer, weil wir immer wieder erkennen müssen, dass wir auch im Denken, in unserem Bewusstsein nicht autonom sind. Sondern wir befinden uns in einer kontinuierlichen Spannung zwischen Heteronomie, Fremdbestimmtsein und Autonomie, Selbstbestimmtsein. Und wir kommen aus dieser Spannung nicht heraus. Demjenigen, der nur für sich selber unterwegs ist, dessen Existenz nur darin besteht, sich selbst zu stilisieren, nur für sich und sein Leben, dem wird diese Einsicht eine narzisstische Kränkung sein. Und früher oder später wird er daran erkranken. Derjenige aber, der sein Leben auch als in Verbundenheit mit anderem Leben sieht, dem wird genau diese Einsicht Ansporn sein. Er wird seine Grenze respektieren. Und das Respektieren der Grenzen ist die Voraussetzung dafür, dass ich sie überwinden kann. Erst wenn ich gelernt habe, meine Grenzen zu sehen, in meinen Grenzen zu leben, meine Potenzialität, die mir zur Verfügung steht, in meinen Grenzen vollständig auszuschöpfen, werde ich in der Lage sein, eines Tages auch über sie hinauszugehen. Werden, in das allgemeine Bewusstsein des Lebens hineinzuwachsen, mich ganz zu entgrenzen, hebt also die Grenze nicht auf, sondern ich lerne sie als ein positives Gut zu sehen, dann aber auch als einen Schritt, über den ich hinausgehen kann. Im Prinzip gibt es auf diesem Erkenntnisweg nur eine große Barriere für den Menschen. Und diese Barriere ist das, was man in der mittelalterlichen Theologie die Arkadia nannte. Sie haben den Begriff vielleicht schon einmal gehört. Die Arkadia, die siebte der großen Todsünden. Es ist die schrecklichste von allen, kann man sagen. Es ist die Trägheit des Menschen. Die Trägheit des Menschen. Dieses faule, selbstverschuldete, depressive in sich ruhen und gleichsam nicht an der eigenen Potenzialität zu arbeiten. Mich als Mensch nicht ernst nehmen. Der große dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard im 19. Jahrhundert hat das dahingehend auf den Punkt gebracht, dass er sagte, in der Arkadia will der Mensch verzweifelt nicht er selbst sein. Er will nicht in das hineinwachsen, was er ist. Er will diesen Gotteskern, der auch in ihm ruht, nicht ernst nehmen, nicht erkennen, ihn nicht leben. Und natürlich, Sie haben es angesprochen in Ihrer Anmoderation, wir sind nicht allmächtig. Wir werden immer wieder scheitern. Wir werden immer wieder vor Wände laufen, als Person und als Gattung. Aber das gehört zu unserem Weg dazu. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir lernen, Scheitern zu integrieren. Dann müssen wir auch lernen, Ohnmacht und Scheitern als eine positive Kraft zu sehen. Nur aus dem, was gescheitert ist, kann etwas Neues entstehen. Nur wenn Sie auch als Mensch, als Person immer wieder scheitern, brechen vielleicht die Masken auf, die Panzer, die Sie um sich herum aufgebaut haben, um sich zu schützen. Scheitern tut weh. Aber Scheitern ist heilsam. Und Scheitern ist die Wurzel des Neuen, wenn ich es entsprechend sehe, deute und interpretiere. Der Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, er hat mal die Frage nach der Zukunft des Menschen in einem Werk, einem großartigen Werk, 1950 geschrieben, Pfade in Utopia, dahingehend auf den Punkt gebracht, dass er sagte, es gibt für uns nie ein Zurück. Es gibt für uns immer nur ein Hindurch. Hindurch aber werden wir nur kommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Das ist die entscheidende Frage. Das ist eines der mir wichtigsten Zitate überhaupt geworden, dieses von Martin Buber. Das Hindurch. Hindurch aber werden wir nur kommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage unserer Zukunftsfähigkeit und ob wir eine Zukunft haben, zu wissen, wohin wir wollen. Und wo kriegen wir die Gewissheit her? Wo kriegen wir die Ahnung dafür her? Wo kriegen wir die Verlässlichkeit und wo kriegen wir auch das Bewusstsein darüber her? Und ich möchte hier drei ganz signifikante Punkte nennen, drei ganz zentrale Zugangsweisen nennen. Das erste bezieht sich auf unsere stärkste Energie, die wir haben, unsere stärkste Kraft, die wir als Menschen haben. Es ist die Kraft der Sehnsucht. Man könnte auch sagen, der Mensch wird Mensch überhaupt erst dadurch, dass er ein Sehnsuchtswesen ist. Denn es ist die Sehnsucht, die uns über uns hinauszieht. Es ist die Sehnsucht, die uns immer weiter treibt. Es ist die Sehnsucht, die uns erkennen lässt, dass wir unsere Maßstäblichkeit nicht aus uns selbst alleine ziehen können. Die Sehnsucht will immer mehr. Sie will über uns hinaus sich nach dem strecken, was größer ist als wir, wohin wir wachsen wollen und wachsen sollen. Man könnte an der Stelle fragen, was die Sehnsucht eigentlich ist und wo kommt sie her? Novalis, der Schriftsteller der Romantik, hat gesagt, ach, hätten die nüchternen Menschen doch nur einmal gekostet. Alles verließen sie und nehmen Platz am Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird. Der Tisch der Sehnsucht, der nie leer wird. Sehnsucht ist etwas Absolutes. Sehnsucht ist unendlich. Und das ist nun, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Versuchen Sie einmal, diesem Gedanken zu folgen. Die Sehnsucht ist zwar in mir, aber ich würde sagen, sie stammt nicht aus mir. Die Sehnsucht des Menschen ist dem einzigen universalen Gesetz des Kosmos folgend, dem Gesetz der Resonanz. Die Sehnsucht ist Resonanz. Sie ist Resonanz auf eine andere Sehnsucht. Sie ist Resonanz auf die Sehnsucht des Absoluten nach Begegnung mit dem menschlichen Du. Religiös könnte man das anders formulieren. Augustinus hat dazu einmal gesagt, der Mensch sei die Sehnsucht Gottes. Von ihm, durch ihn, auf ihn zu geschaffen. Und dann gibt es einen, den heiligen Franziskus, den Franz von Assisi, der hat in seiner kurzen, schlichten Sprache das treffend auf den Punkt gebracht, indem er sagte, was du suchst, ist das, was sucht. Was du suchst, ist das, was sucht. Das heißt, wenn unsere Sehnsucht Resonanz auf eine andere Sehnsucht ist, eine größere Sehnsucht, auf die Sehnsucht der Begegnung des Göttlichen mit dem Menschlichen, dann heißt, in der Sehnsucht zu leben, immer schon angekommen zu sein. Dann heißt das, in dem Moment, wo Sie Ihre Sehnsucht spüren, sind Sie bereits genau dort. Sonst käme Ihre Sehnsucht überhaupt nicht zustande. Sehnsucht also ist etwas Absolutes. Die Sehnsucht auch, ist es auch, die uns immer wieder zu dem hinführt, was wir unsere eigene Veredelung nennen können. Über das hinaus, was uns blockiert, einengt, selbstverschuldet mindert. Die zweite Kraft, die ich ansprechen möchte, ist die Zeit. Auch so eine absolute Kategorie. Allein deswegen für uns Menschen schon, weil wir endlich sind oder glauben, endlich zu sein. Das konfrontiert uns auch in der Philosophie seit Anbeginn immer wieder mit der Frage, was Zeit denn überhaupt ist, was Zeit überhaupt sei. Augustinus hat mit der Vorstellung aufgeräumt, es gäbe eine Vergangenheit und eine Gegenwart und eine Zukunft. Er hat gesagt, nein, es gibt weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft. Es gibt immer nur eine Gegenwart. Wenn du über die Vergangenheit nachdenkst, tust du das in der Gegenwart. Wenn du von der Zukunft träumst, träumst du das in der Gegenwart. Es gibt für uns immer nur die Gegenwart. Es gibt für uns immer nur das Jetzt. In der griechischen Antike hat man, was Zeit betrifft, drei verschiedene Faktoren aufgestellt. Man hat gesagt, es gibt drei unterschiedliche Zeitverständnisse, die ineinander wirken. Das eine ist der Aion. Sie kennen den Begriff Aion, in Äonen leben. Ein Aion ist ein großer Zeitbogen, hat einen Anfangspunkt und hat ein Ende. Beispielsweise die Gründung Roms durch Romulus und Remus bis 476 nach Christus, dem Fall des Imperium Romanum, des Weströmischen Reiches. Das ist ein Aion. Oder die Phase des Barock, der Renaissance. Oder religiös gedeutet, das Erscheinen des Messias auf Erden bis zum Endpunkt aller Tage. Auch das der große Aion. Und dann zweitens die Zeitvorstellung des Chronos, diese hier. Das, woran wir uns orientieren. Die quantitative Zeit, die messbare Zeit. Chronos in der griechischen Mythologie eine Gottheit. Die Gottheit, die dadurch charakterisiert war, dass sie ihre eigenen Kinder fraß. Zeitfresser. Chronoszeit meint, der Sinn der Sekunde, auf die wir achten, besteht darin, die vorherige abzulösen. Und während sie das tut, stirbt sie selber. Deswegen ist diese Zeit völlig gleichgültig. Sie hat keinen Wert an sich. Wir brauchen sie, sie gibt uns Koordinaten. Wir brauchen sie zur Orientierung im Alltag, wir brauchen sie zur systemischen Orientierung, wir brauchen sie zum Bau von Kultur und Zivilisation. Aber die Zeit an sich ist ohne Qualität. Und das versucht das dritte Verständnis von Zeit zu überwinden. Es trägt den Namen Kairos. Kairos, auch eine alte Gottheit, die Gottheit des besonderen Moments im Griechentum, die Gottheit der Chance, die Gottheit des Glücks. Erwische den Moment, denn er kommt nur einmal in deinem Leben. Es gibt Züge, wenn du die nicht besteigst, sie erreichen dich kein zweites Mal. Kairos wurde deswegen auch in der griechischen Mythologie dargestellt als eine ganz jugendliche Gottheit, immer in Bewegung, Flügel an den Armen und an den Beinen, und er hatte einen kahlen Hinterkopf und an der Stirn einen Zopf. Die Gelegenheit beim Schopfe packen kommt aus diesem Bild heraus. Was meint Kairos nun? Kairos meint, dass Zeit angefüllt ist mit besonderen Momenten, die alles enthalten, die wir nur erkennen müssen. Die Griechen beispielsweise haben gesagt, Kairos, das ist Kriegsglück vor allen Dingen. Es ist doch egal, ob die Truppen deines Gegners fünfmal so stark sind wie deine eigenen. Warte ab, weiche zurück, weiche immer nur zurück, bis der Gegner siegestrunken etwas nachlässig wird. Dann kommt dein Moment. Und dann schlag im richtigen Moment zu, dann kannst du gar nicht mehr anders als siegen. Kairos aber hat auch eine tiefere Bedeutung. Kairos hat auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Also in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, des Alten Testaments, des sogenannten, etwa ist der Begriff Kairos immer gleichbedeutend mit Endzeit, Zeit der Entscheidung. Im Neuen Testament sind alle Zeitverständnisse in Verbindung mit Jesus als Kairos übersetzt, die anderen als Chronos. Damit ist gemeint, Jesus, das ist die erfüllte Zeit. Jetzt gibt es kein Warten mehr, jetzt ist alles da, alles ist präsent. Dieses Verständnis, um das es hier geht, meint Kairos, das heißt, ewiges und zeitliches berühren sich, gehen ineinander über. Im Kairos verschmilzt Transzendenz und Immanenz. Himmlisches und Irdisches wird eins. Paul Tillich, der große evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts, er hat dazu gesagt, im Kairos bricht das Ewige in das Zeitliche ein. Das Ewige berührt das Zeitliche. Erschüttert es, verwandelt es. Im Kairos leben also heißt, immer in dem Bewusstsein unsere Potenzialität leben, in jedem Moment. Hau nicht ständig ab in irgendeine Vergangenheit, in der alles besser schien. Träum dich nicht in eine Zukunft, die so nie kommen wird. Lebe im Bewusstsein des Jetzt und in der Sicherheit, dass jeder Moment alles enthält. Zeit ist Potenzialität. Aber wo kommen die inneren Koordinaten her für die Reinigung und für die Klarheit der Sehnsucht? Und wo kommen die Koordinaten her, um diese Kairosförmigkeit zu empfinden, dieses Bewusstsein zu haben? Und damit bin ich bei dem dritten und letzten zentralen Punkt. Und umschreibe ihn einfach als Kontemplation. den Weg der Kontemplation, den Weg der Achtsamkeit, können wir auch sagen, den Weg der tiefen Besinnung, den Weg der Zurücknahme unseres geistigen Vagabundierens. Kontemplation ist ja ein Schulungsweg. Übersetzen können wir Kontemplation kon, eins werden, Templum, mit dem Innersten, dem Heiligsten. Kontemplation also als das, wo wir eins werden mit unserem tiefsten Selbst. Wenn Sie diesen Weg einmal begangen sind oder begehen, werden Sie feststellen, der Anfang ist einfach und angenehm. Man spürt in den Zeiten der Stille die eigene Ruhe, eine angenehme körperliche Empfindung. Viele geben sich damit zufrieden. Aber dann beginnt der eigentliche Weg. Kontemplation konfrontiert mich durch die Zeiten der Stille mit mir selbst, führt mich immer näher an mich selbst heran. Und jetzt wird alles das sichtbar, was normalerweise im Leben blockiert bliebe, was auch meiner Selbsterkenntnis im Wege steht. Alles das taucht auf, Stück für Stück. Auch das, was ich nicht mag, die Seiten an mir, die ich nicht ausstehen kann. Das, was ich nie einem anderen sagen würde. Auch das auf diesem Weg lasse ich zu. Und dann beginnt der Prozess des immer klarer Werdens des Geistes. Dann beginnt das, was wir nennen, das tiefe Ruhen in mir selbst als einem größeren Selbst. Hier finden die Übergänge statt, auch zwischen Zeit und Ewigkeit, Immanenz und Transzendenz. Kontemplation ist der Weg der Berührung. Es ist der Weg des mich herausnehmens aus der Zeit und gleichzeitig des vollen und achtsamen Lebens in der Fülle der Zeit. Diese drei gehören zusammen. Die Sehnsucht nach dem Absoluten, das damit verbundene innere Wachstum, zu erkennen, dass es jederzeit möglich ist, es nur an mir liegt, die innere Wachheit dafür zu haben und zu entwickeln, und auch immer wieder zu sehen, dass das Leben nicht nur aus Tun besteht, sondern auch aus Nicht-Tun. Nicht-Tun in einem positiven Sinne. Ich möchte dazu noch einmal die Bhagavad Gita zitieren. Die Bhagavad Gita, das ist eines der großen Werke des Hinduismus. In der Bhagavad Gita, die in Gesänge eingeteilt ist, heißt es im 5. Gesang: Geheimnisvoll ist der Weg des Menschen. Wer in der Tat die Nicht-Tat sieht und in der Nicht-Tat wiederum die Tat, der ist ein Einsichtsvoller unter den Menschen. Gesammelten Geistes alle Werke verrichtend. Gesammelten Geistes alle Werke verrichtend. Das wäre meine Antwort auf die Frage, hat der Mensch eine Zukunft? In diese Haltung der Achtsamkeit zu kommen. In das darauf bezogene Selbstbewusstsein zu kommen. In das darauf bezogene Spüren zu kommen, nicht nur vom Kopf her, das innere Spüren und Empfinden, dass ich das Ganze bin und Teil des Ganzen. Und dass wir mit den Spaltungen aufhören müssen, mit den Polaritäten, mit den Dualitäten, mit den Einteilungen in Himmel und Hölle. Nein, es ist zusammengehörig. Es ist eins, vom Wesen her eins. Und dann können wir von Suchenden zu Findenden werden. Ich möchte da zum Schluss Pablo Picasso zitieren. Pablo Picasso in einem Satz in dem es im Prinzip um all dieses geht, was ich jetzt angesprochen hatte, auf die Potenzialität des Menschen hingerichtet. Er schreibt: Ich suche nicht, ich finde. Suchen. Das ist das Ausgehen von alten Beständen in das Findenwollen von etwas Neuem im bereits Bekannten. Finden ist etwas völlig anderes. Es ist das Neue. Das Unbekannte, das Ungewohnte auch in der Bewegung. Und das ist ein gewaltiges Wagnis, es ist ein heiliges Abenteuer. Und dieses Abenteuer können nur diejenigen bestehen, die sich in der Führerlosigkeit doch geführt sehen. In der Ungeborgenheit doch geborgen. Die sich in der dunklen Nacht einem unsichtbaren Stern bedingungslos anvertrauen. die sich von ihren Zielen ziehen lassen und ihre Ziele nicht menschlich klein selbst bestimmen. Das also ist der Wesenszug des modernen Menschen, dass er sich bei aller Angst des Loslassens doch getragen weiß von den Momenten, die jeder Augenblick enthält. Pablo Picasso. So viel.
Danke sehr für diesen äußerst inspirierenden Vortrag.